Lagerbericht, der Zeltschule-Podcast mit Jacqueline Flori zum Leben und Überleben der syrischen Geflüchteten in der Region. Von den insgesamt 35 Schulen, die die Zeltschule bereits errichtet hat, befinden sich 17 Stück in Syrien. Deshalb haben wir uns entschieden, heute mal eine Folge speziell über die syrischen Schulen zu machen. Ich unterhalte mich heute mit Jacqueline darüber, was denn der Unterschied bei den syrischen Schulen im Vergleich zu denen im Libanon ist, in welchen Gebieten in Syrien die Schulen stehen und was genau der Abschluss einer Zeltschule eigentlich syrischen Kindern bringt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jacqueline.
Hallo Louis.
Wir haben hier im Podcast ja schon sehr oft über den Libanon geredet. Heute soll es mal explizit um die Schulen in Syrien gehen, die wir ja auch betreiben.
Ja.
Da stellt sich direkt mal die Frage, wieso brauchen wir überhaupt Schulen in Syrien? Gibt es da keine? Also ich erinnere mich an Bilder, die ich gesehen habe von dieser Wahl, in Anführungszeichen, die ja keine war, keine wirkliche zumindest. Aber da sah es ja eigentlich überall ganz gut aus, was ich da im Fernsehen gesehen habe. Gibt es dann da keine Schulen in dem Land, in Syrien?
Also Syrien war ein sehr, sehr fortschrittliches Land und ein sehr modernes Land für arabische Bedingungen auch und hatte auch ein sehr, sehr gutes Schulsystem. Aber wie wir alle in den Nachrichten die letzten Jahre gehört haben, gehörten Schulen zu den Hauptbombardement-Zielen neben den Krankenhäusern im Land. Und es wurde ein Großteil der syrischen Schulen von russischen und syrischen Bombern einfach zerstört. Das heißt, es gibt jetzt wirklich nur noch sehr, sehr wenig Schulen im Land. Das zweite Problem ist aber, dass die allermeisten Syrer einfach auch nicht mehr an dem Ort leben, an dem ihre Kinder für die Schule gemeldet waren. Und deswegen, das ist die Antwort auf die Frage, warum wir Schulen brauchen, weil es in Syrien Millionen Binnenflüchtlinge gibt. Also wir hatten jetzt gerade erst vor Wochen das Jubiläum für die Genfer Flüchtlingskonvention gefeiert in Anführungszeichen, weil das natürlich das wichtigste Dokument zum Schutz der Rechte Geflüchteter weltweit war und ist. Aber ebenso natürlich hat es einfach auch wahnsinnige Defizite. Und das Hauptdefizit ist, dass es nach wie vor keine internationale Regelung zum Schutz von Binnenflüchtlingen gibt. Und das ist aber einfach, wenn wir ganz realistisch auf die Zahlen schauen, die größte Gruppe. Also von im Moment derzeit 80 Millionen Geflüchteten weltweit, eine unfassbare Zahl ohnehin, sind weit über die Hälfte Binnenflüchtlinge. Das heißt, das sind Menschen, die als Kriegsnomaden in ihrem eigenen Land von Region zu Region fliehen, ohne es jemals über irgendeine Grenze zu schaffen und die keinerlei Unterstützung von irgendwem bekommen. Und dass es da keine internationale Regelung gibt, ist wirklich fatal. Und deswegen ist es aber umso wichtiger, dass man sich auch für diese Binnenflüchtlinge engagiert und auch dort versucht zu helfen, wo man kann. Und wir versuchen das, indem wir auch Camps in Syrien unterstützen, mit Lebensmitteln versorgen und Schulen bauen.
Okay, wir haben an anderer Stelle schon mal darüber geredet, dass die Binnenflüchtlinge ja größtenteils, also zu einem sehr großen Teil Regimegegner zumindest sind oder zumindest vom Assad-Regime als solche betitelt werden, allein weil sie auf der Flucht sind, selbst wenn sie vielleicht gar nicht großartig politisch sind. Jetzt würde mich interessieren, sind dann die Kinder, die bei uns in die Schulen gehen, tatsächlich alles Kinder von solchen Rebellen in Anführungszeichen? Den Begriff wollen wir ja nicht benutzen. Aber, oder gibt es da auch quasi Kinder von Regimetreuen, die auch in die Schulen gehen?
Es sind tatsächlich alles Kinder von Regimegegnern, wobei nicht alle Eltern tatsächlich aktiv gegen das Assad-Regime vorgegangen sind. Aber sie haben sich auch in Präkriegszeiten nicht aktiv zum Regime bekannt. Das heißt, es gab in Syrien leider schon seit Jahrzehnten ein immer ausgeklügelter werdendes Spitzelsystem. Also ich weiß noch, dass ich erst vor kurzem, vor ein paar Monaten, ein Interview mit dem syrischen Autor Khalif Khalifa geführt habe, der ja auch hier in Deutschland publiziert wird und der immer noch in Syrien lebt und der sich auch weigert, das Land zu verlassen und sagt, ich, auch wenn dieses Land untergeht, ich bleibe hier in meiner Heimat. Und der stammt ursprünglich aus Aleppo und er hat mir erzählt, wie er sein ganzes Leben lang beim Verfall dieser Stadt zugesehen hat und nicht nur jetzt beim tatsächlichen physischen Verfall, als Aleppo bombardiert wurde, sondern auch schon viel früher, als einfach aus dem Wohnviertel, in dem er mit seinen Eltern in relativ ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, immer mehr Nachbarn entfernt, enteignet, die Mietverträge gekündigt, vertrieben worden sind. Und die Wohnungen wurden dann saniert und vergeben an Regimetreue, die für die Regierung gearbeitet haben. Und man hat sich immer weniger in den Treppenhäusern oder Hinterhöfen zu sagen getraut, weil man wusste, alle Wände haben Ohren und sobald ich irgendetwas gegen die Regierung sage, kommt am nächsten Tag ein Auto und nimmt mich mit, weil das alles weitergetragen wird. Und vor diesem Spitzelsystem hatten die Menschen immer schon große Angst, auch vor dem Krieg. Und deswegen sind sehr viele Menschen scheinbar unpolitisch, weil sie sich einfach niemals politisch äußern, weil sie Angst vor den Repressalien haben. Und es ist so, dass viele dieser Menschen, die sich nie politisch öffentlich geäußert haben, aber die sich eben auch nie zum Regime bekannt haben, jetzt auf der Flucht sind, weil Schweigen dem Regime nicht reicht. Also man muss es aktiv unterstützen, sonst ist man ein Feind.
Ja, Wahnsinn. Und in welchen Gebieten sind dann unsere Schulen? Also es gibt ja in Syrien, der Großteil ist ja inzwischen wieder vom Assad-Regime kontrolliert. Es gibt aber auch noch diese Rebellenhochburgen oder Gebiete, die zumindest noch nicht unter der Kontrolle Assad sind. Sind wir dann eher in diesen Gebieten ansässig oder auch in von Assad kontrollierten Gebieten?
Das ist tatsächlich politisch fast irrelevant für uns. Wer die Kontrolle in einem Gebiet hat, beschäftigt uns eigentlich deswegen weniger, weil wir ja völlig unabhängig agieren. Also wir arbeiten weder mit den sogenannten Rebellengruppen zusammen, die noch einzelne Gebiete kontrollieren, noch arbeiten wir selbstverständlich mit dem Regime zusammen, sondern wir sind ganz autark unterwegs, ganz eigenverantwortlich, privat im Grunde. Und das, was für uns relevant ist bei der Auswahl einer Location für eine Schule, ist, dass es ein Gebiet ist, das momentan möglichst nicht kriegsstrategisch relevant ist. Das heißt, das sind häufig Gebiete, die bereits zerstört worden sind, wie zum Beispiel unsere Kellerschulen in Homs. Homs war eine der ersten Städte, die die brutale Gewalt des Regimes zu spüren bekommen hat und ist in weiten Teilen wirklich dem Erdboden gleichgemacht. Und wir haben in den Kellern solcher zerstörter Gebäude 3 Schulen. Das waren unsere allerersten syrischen Schulen. Dann haben wir aber auch in ganz anderen Gebieten, zum Beispiel in Latakia, das ist eine große Hafenstadt ganz im Westen des Landes, 2 große Schulen in festen Gebäuden. Latakia ist vom Krieg relativ unbehelligt geblieben, weil über diesen Hafen die russischen Soldaten und die russischen Waffen und anderes Kriegsmaterial angeliefert werden. Das heißt, viele russische Verbündete des Regimes leben auch in Latakia. Dort gibt es doch offene Hotels und das Leben sieht fast normal aus dort. Und in 2 Dörfern ganz kurz außerhalb von Latakia haben wir 2 große Schulen. Dann haben wir auch Schulen in Daraya. Das ist ein Vorort von Damaskus. Daraya ist auch stark von Kriegsaktivitäten zerstört worden, obwohl es so nah an Damaskus ist und Damaskus vom Krieg fast unbehelligt geblieben ist. Das ist auch das, was du mit den Videos, die man nach der Wahl gesehen hat, bei uns im Fernsehen, wo alles so gut und normal aussieht. In Damaskus kann man sich tatsächlich noch einreden. Man lebt in einem ganz normalen Land. Da kann man noch in den Supermarkt gehen und abends in der Bar was trinken gehen. Und sobald man es aber über die Stadtgrenze rausschafft und in das wirklich nur ein paar Kilometer entfernte Daraya kommt, ist dann die Welt eine völlig andere. Also wir haben tatsächlich in fast allen Himmelsrichtungen in Syrien mittlerweile Schulen für Binnenflüchtlinge. Und das Relevante für uns ist, dass dort im Moment kein Krieg herrscht. Dann können wir die Sicherheit der Menschen gewährleisten, die wir versorgen.
Verstehe. Das heißt, es sind in Syrien dann aber alles, oder nicht unbedingt alles, aber viele teilweise gar nicht Zeltschulen im engeren Sinn, also in Zelten, sondern da kann man auch Gebäude nutzen oder Keller zum Beispiel.
Genau, so ist es. In Syrien ist es tatsächlich so, dass nur 9 unserer 17 Schulen dort in Zelten sind. Also wir sind in der Region Idlib, als Idlib angefangen hat, so stark beschossen zu werden und als klar war, dass das neue Fadenkreuz jetzt der Kriegsaktivitäten wird und die Menschen versucht haben, in Richtung Türkei zu fliehen. Und wir dann aber sogar Bilder im Fernsehen gesehen haben, wo diese Fluchtkonvois, also wirklich von Menschen, die auf Leiterwägen ihre wenigen Habe noch hinter sich hergezogen haben und zu Fuß versucht haben, in Richtung Türkei zu kommen. Und selbst diese Konvois wurden aus der Luft beschossen. Haben wir ganz klar gesagt, wir müssen eine andere Fluchtroute zur Verfügung stellen. Wir müssen in der anderen Richtung irgendwie für Sicherheit sorgen. Und haben dann in der Region Idlib, aber außerhalb der Stadt, in Niemandsland im Grunde, mehrere Zeltschule, Camps errichtet. Das sind wirklich Zeltstädte, ganz ähnlich wie sie auch im Libanon stehen. Und dort gibt es Zeltschulen. Da leben die Menschen auch im Grunde so wie die Geflüchteten im Libanon. Und das sind aber tatsächlich die einzigen Schulen in Syrien, die wir im Zelt haben. Für die anderen nutzen wir Gebäude, die noch intakt sind, oder eben bei zerstörten Gebäuden den Keller.
Okay. Im Libanon können wir den Lehrern ja nichts zahlen, weil es da ein Arbeitsverbot gibt. Also erwachsene Menschen dürfen, also Geflüchtete dürfen in Syrien, im Libanon ja nicht arbeiten. Wie sieht es in Syrien aus? Sind die Lehrer da auch freiwillig, bei uns in den Schulen oder bekommen die da zumindest irgendeine Art Bezahlung?
Also es ist auch in Syrien so, dass wir den Lehrern kein Gehalt bezahlen können, dass die Lehrer aber wie die anderen Familien auch und wie auch im Libanon natürlich von uns mit allem, was an Lebensmittel, Feuerholz, Kleidung, Medikamente gebraucht wird, versorgt werden. Aber es ist tatsächlich unmöglich, dort ein Gehalt zu zahlen, auch deswegen, weil die Inflation ähnlich hoch ist wie die im Libanon und ein Gehalt müsste praktisch in einem Koffer ausgezahlt werden. Also es wäre absolut absurd und skurril, wie das ablaufen könnte. Und es gibt auch dort sowieso Lebensmittel fast nur noch auf dem Schwarzmarkt zu kaufen. Also das wäre ein Unding, wenn wirklich einzelne Familien einzeln Lebensmittel für sich ka zu kaufen versuchen würden. Das ist sehr viel effektiver und preisgünstiger, wenn wir für die Camps einkaufen und die Lebensmittel verteilen.
Okay, kommen wir jetzt mal zu den Schülerinnen und Schülern. Die sind ja auch wieder nur bis zur 9. Klasse in den Zeltschulen, wenn ich es richtig verstanden
Ja,
habe.
genau.
Wie sieht es danach in Syrien aus? Also gibt es da eine Möglichkeit, auf weiterführende Schulen zu gehen oder gibt es irgendwie Arbeit und Ausbildungsplätze, wo die direkt hinwechseln können oder sogar Universitäten, an denen man studieren kann?
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir in Syrien auf der anderen Seite des Spektrums sind als im Libanon. Im Libanon ist es ja so, dass die Kinder, die unsere Schule fertig absolviert haben, keine Chance auf eine Berufsausbildung haben, weil da eben das von dir vorhin schon erwähnte Arbeitsverbot greift und die Jugendlichen deswegen keine Berufsausbildung antreten können. Deswegen versuchen wir sie im Libanon auf weiterführende Schulen zu bringen. Und in Syrien ist es das genaue Gegenteil. In Syrien gibt es kaum die Möglichkeit, auf private weiterführende Schulen zu gehen, eben weil so viele Schulen zerstört worden sind und weil der Staat auch relativ viel Kontrolle selbst über diese Privatschulen hat. Das heißt, viele Familien fänden es einfach zu gefährlich, wenn sie politisch gesucht werden und politisch auf dem Index stehen, ihre Kinder mit deren Namen bei einer Privatschule anzumelden, weil man dann die Familie sehr leicht finden könnte. Und deswegen ist es da genau andersrum als im Libanon. Dort haben wir die Möglichkeit, die Kinder in Berufsausbildungen zu vermitteln. Weil in vielen Regionen in Syrien natürlich jetzt mittlerweile wieder versucht wird, sich ein halbwegs normales Leben aufzubauen. Es werden wieder erste Läden eröffnet, es werden Cafés eröffnet, Restaurants. Man versucht einfach in den Gebieten, in denen es geht, und es ist ganz wichtig, dass wir darauf hinweisen, es geht nicht in allen Gebieten. Also all jenen, die sagen, ja, habe ich doch gesagt, Syrien ist sicher, da können doch die Geflüchteten jetzt wieder zurückkehren. Nein, ist es nicht. Aber es gibt natürlich einige Gebiete, die so zerstört sind, dass weder die Rebellen noch das Regime noch Interesse daran hat. Und in diesen völlig zerstörten Gebieten siedeln sich wieder Menschen an, die dieselbe Hoffnung haben wie wir, nämlich dass diese Region dann nicht mehr kriegsrelevant wird, weil sie ja schon völlig zerstört ist. Und weil sie hoffen, dass sie dort dann die nächsten Jahre in Frieden leben können, inmitten dieser Ruinen, die sie Tag für Tag langsam wieder aufzubauen versuchen. Und in solche kleinen Geschäfte, in solche ersten Versuche vermitteln wir dann auch unsere Kinder als Lehrlinge sozusagen. Und da haben wir wirklich schon ganz, ganz viele, mehrere hundert mittlerweile untergebracht, als Steinmetz-Auszubildende, in Latakia tatsächlich auch als Hotelfachfrauen, als Arzthelferinnen Auszubildende in den ersten Praxen, die wieder öffnen. Und es ist ganz toll zu sehen, wie sehr sich die Jugendlichen freuen über diese Aufgabe und wie sehr wir damit dazu beitragen können, dass das Land hoffentlich irgendwann wieder aufgebaut wird und dann aber auch unter einem anderen Regime prosperieren kann.
Ja, hoffentlich.
Ja.
Wie sieht diese Vermittlung aus? Also muss man da nur irgendwie rumgehen, schauen, hier ist ein Betrieb, die suchen noch 3 Leute, oder muss man da auch irgendwie Geld in die Hand nehmen? Irgendwas, Ausbildung kostet ja auch Geld.
Also. Genau, so ist es. Also wir wollen natürlich nicht, dass die Menschen, die jetzt den Mut haben und zu versuchen, wieder etwas zu starten in Syrien, durch unsere Schüler, die sie dann aufnehmen und ausbilden und die sie unterstützen, Unkosten haben, die noch als zusätzliche Belastung für diesen ohnehin schweren Überlebenskampf hinzukommen. Und deswegen ist es so, dass wir diesen kleinen Betrieben, die Auszubildende aufnehmen, dann zumindest anbieten, dass wir die Kosten für die Ausbildung übernehmen. Also wenn wir da zum Beispiel wieder beim Steinmetz sind, dann ist es ganz klar, dass diese Auszubildenden natürlich an Steinen üben und lernen müssen. Und was diese Steine, die der Steinmetzbetrieb ja nicht verwenden kann, weil das Übungssteine von den Jugendlichen sind, an Unkosten hat, die übernehmen wir. Also wir bezahlen die kleinen Betriebe und Unternehmen nicht dafür, dass sie Auszubildende aufnehmen, aber wir decken ihre Unkosten, die mit den Auszubildenden zusammenhängen. Aber da muss ich wirklich generell sagen, dass ich wenig Betriebe gefragt habe, die uns abgewiesen haben. Also die allermeisten Menschen dort sehen ein, dass nach den schrecklichen Jahren, die Syrien hinter sich hat, man jetzt dringend nach vorne blicken muss und dass es da unausweichlich ist zu sagen, dass diese nächste Generation einfach so gut ausgebildet und so gut gefördert wie irgend möglich sein muss. Und ganz viele Betriebe sagen, nein, wir machen das, wir schaffen das irgendwie und ihr braucht diese Kosten nicht zu übernehmen. Das kriegen wir hin. Hauptsache, es geht weiter.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es für einen Betrieb natürlich sehr positiv ist, wenn sie dann quasi Jugendliche bekommen, die ja zumindest eine Schulausbildung genossen haben. Das ist ja eben auch nicht selbstverständlich in der Region.
Allerdings. Das ist tatsächlich sogar die Ausnahme. Also wir sind ja wahnsinnig stolz auf unsere 7000 Kinder. Aber das ist natürlich ein winzig, winzig, winzig kleiner Tropfen im großen Meer dieser syrischen Generation. Und der Großteil der jetzt Jugendlichen war seit 10 Jahren nicht in der Schule. Und das ist natürlich fatal. Das sind 15-Jährige, die nie lesen und schreiben gelernt haben. Und da sind unsere Jugendlichen natürlich klar im Vorteil und genießen das jetzt gerade auch, weil man natürlich so auf einer kognitiven Ebene schon immer gewusst hat, oh, Bildung wichtig. Und Gott sei Dank können wir hier zur Schule gehen. Aber wenn man jetzt so einfach diesen direkten Vergleich hat und wenn man jetzt von einem Zeltschule-Fremden, also nicht von den Lehrern oder von den anderen Familien im Camp oder von mir hört, wie toll das ist, dass man den Schulabschluss geschafft hat, sondern wenn jetzt wirklich ein Arbeitgeber sagt, ja natürlich nehme ich dich, weil du kannst etwas, was die anderen 20 Jugendlichen, die in den letzten Wochen bei mir waren, alle nicht können, dann gibt das natürlich auch wahnsinnig viel Selbstbewusstsein. Und das freut mich sehr für unsere Jugendlichen, dass sie jetzt, nachdem sie sich wirklich durchgekämpft haben und viele von ihnen haben in wahnsinnig kurzer Zeit neuen Schuljahre nachgeholt. Also es gibt Schulen in Syrien, die bestehen erst seit 2 oder 3 Jahren. Und trotzdem haben die Jugendlichen dort den ganz normalen Schulabschluss geschafft, haben also quasi in 2, 3 Jahren ein 9-Jahres-Pensum durchgesprintet und können mit Recht stolz darauf sein, und dass sie das jetzt von außen, von jemand Neutralem auch bestätigt bekommen, das freut mich sehr für sie.
Ja, das finde ich auch wirklich schön zu hören, dass es eben scheinbar wirklich wirkt, unsere Arbeit da vor Ort, und dass es eine Perspektive auch schafft. Und ja, zur Perspektive nochmal ganz kurz zurück zum größeren Bild. Siehst du die Gefahr, dass die Geflüchteten, die jetzt als Binnenflüchtlinge unterwegs sind, in nächster Zeit nochmal wirklich auch aus Syrien raus müssen, zum Beispiel in Libanon oder auch auf anderen Routen, weil sich die Situation nochmal verschlechtert oder weil Gebiete eben von Assad zurückerobert werden? Siehst du da die Gefahr oder denkst du, die jetzt noch drin sind, sind irgendwie halbwegs sicher und können wahrscheinlich auch erstmal da bleiben?
Also die Gefahr ist mit Sicherheit da. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es für wahrscheinlich halte. Aber der Libanon und Syrien sind einfach wahnsinnig instabile Gebiete. Und ich würde in den nächsten Jahren in beiden Ländern fast alles für möglich halten. Das wird sehr, sehr stark davon abhängen, in wie weit und in welcher Weise sich der Westen einbringt. Also gerade in Syrien gibt es ja fast täglich sich unterscheidende Nachrichten darüber, dass Assad Pressekonferenzen gibt, auf denen er alle Geflüchteten einlädt, nach Syrien zurückzukommen, weil sie dringend beim Wiederaufbau gebraucht werden, und er trägt niemandem irgendetwas nach. Alle Syrer, die zurückkehren, sind sicher. Und gefühlt gibt es dann 2 Stunden später die Pressekonferenz, in der er ganz klar macht, dass Syrien den Syrern gehören, die für das Regime gekämpft haben und nicht dagegen. Und es gibt tagtäglich Enteignungen von Regimegegnern und deren Häuser und Besitztümer werden dann an Regimetreue gegeben. Also es gibt da einfach sich sehr unterscheidende und sehr differenzierende Nachrichten. Und es gab auch immer wieder die Gerüchte, dass Russland vielleicht dafür sorgen könnte, dass die Geflüchteten auf sicherem Weg zurückkehren können und Russland praktisch deren Sicherheit überwacht. Wobei natürlich auch da wieder viele unserer Geflüchteten sagen, wir sind vor russischen Bomben geflohen, deswegen sind wir im Libanon. Und wie sollten wir jemals der russischen Armee vertrauen, dass sie uns sicher in unser Land zurückbringt? Also es gibt im Moment so viele Möglichkeiten, in die sich das Land entwickeln könnte. Und ich glaube, das ist auch mit das Beängstigendste für unsere Geflüchteten, dass es eben so unvorhersehbar ist, was passieren wird, und dass man selbst so wenig Einfluss darauf hat und dass aber so viele außenstehende Faktoren in diesem Spiel so eine große Rolle spielen. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ich hoffe, dass die Menschen, die jetzt als Binnenflüchtlinge an einem anderen Ort ansässig geworden sind, sicher sind. Ich glaube, dass eine Rückkehr in ihr ursprüngliches Leben, in ihre Häuser, sofern sie noch stehen und sofern sie ihnen noch gehören, ist meiner Meinung nach eine lange Zeit nicht möglich. Weil viele Menschen, die früher in Homs gelebt haben und die sich jetzt in Latakia zum Beispiel angesiedelt haben, tun das nicht unter ihrem richtigen Namen. Weil sie Angst haben, dass wenn sie unter ihrer eigenen Identität, eine Identität, die aktenkundig geworden ist als Regimegegner, nach Hause zurückkehren würden, dass sie sofort verhaftet würden. Und das ist auch sehr realistisch. Wie lange man natürlich im eigenen Land unter falschem Namen, unter neuer Identität ein Leben führen kann, ist die andere Frage. Also ich glaube, dass uns da noch viele, viele, viele Schwierigkeiten bevorstehen und dass unsere Geflüchteten noch lange Unterstützung brauchen, auch und vor allem die Binnenflüchtlinge in Syrien.
Okay, also die Möglichkeit, in sein eigenes, vielleicht selbstgebautes Haus oder das seit Generationen im Familienbesitz ist, zurückzukehren, gibt es nicht, aber zumindest vielleicht die Hoffnung, sich da, wo man momentan ist, etwas Neues aufzubauen.
Ja, ja.
Ja, wenn jetzt Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sich denken, ich würde es gerne unterstützen, dass man sich da vor Ort vielleicht was aufbauen kann, dass man diese Perspektive auch nutzt und weitermachen kann. Jacqueline, gibt es Möglichkeiten, dass man direkt über die Zeltschule Programme unterstützen kann, die genau sowas fördern, also zum Beispiel genau Schulen in Syrien oder diese Ausbildungsprogramme?
Auf jeden Fall. Bitte unbedingt auf unsere Webseite kommen, www.zeltschule.org. Da haben wir ganz viele, ganz konkrete Spendenpakete, wo man sich wirklich aussuchen kann, was einem am allermeisten am Herzen liegt, ob man in die Versorgung einer Familie investieren will oder ob man sagen möchte, nee, ich möchte wirklich für drei Schulkinder ein Jahr Schule finanzieren oder ähnliches. Und generell ist es so, auch wenn Sie einfach eine Überweisung an uns ausstellen mit einer Einzelspende, die nicht so ein Paket von unserer Webseite abdeckt, wenn Sie da im Verwendungszweck angeben, zum Beispiel Binnenflüchtlinge, dann wird Ihre Spende auf jeden Fall in Syrien eingesetzt.
Ja, vielen Dank. Das ist doch schon mal hoffnungsvoll, dass man zumindest nicht völlig hilflos ist, sondern dass man was erreichen kann und dass es auch
Auf jeden
funktioniert.
Fall, ja.
Jacqueline, ich sage vielen Dank und das
Sehr,
ist
sehr
auch
gerne.
die letzte Folge unserer ersten Staffel. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Staffel. Da werden dann auch mehr Gäste von außerhalb dazukommen
Ja, bin ich auch schon
und
sehr gespannt.
somit gehen wir jetzt erstmal in die Sommerpause.
Vielen Dank, Louis.
Bis dann!
Bis dann.
So, das war's dann auch schon wieder mit der letzten Folge der ersten Staffel des Lagerbericht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns jetzt erstmal in die Sommerpause, zumindest der Podcast. Die Arbeit der Zeltschule geht natürlich weiter. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik zum Podcast haben oder auch wenn Sie Wünsche haben, was wir in der nächsten Staffel behandeln sollen, dann schreiben Sie mir doch einfach unter podcast@zeltschule.org. Ansonsten packe ich Ihnen noch den Link zu unserer Website unten in die Shownotes. Da würden wir uns auch sehr freuen, wenn Sie mal vorbeischauen. Bis dahin und einen schönen Sommer.